besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, bei dem das Ich groß und das Ego klein geschrieben wird. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich habe diese Anmoderation natürlich mir vorher aufgeschrieben, da komme ich nicht spontan drauf. Ebenfalls nicht spontan, nee.
Das ist das Ding. Man bereitet vorne was vor und dann findet man sich so geil in dem Moment, dass man es hinten raus verhaut. Das ist ganz typisch.
Ja, das Problem ist ja aber das, was ich nicht vorbereitet habe. Das ist ja das Problem.
Aber weißt du, was das Problem war? Dass du während des Sprechens dich selbst beobachtet hast. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wer hat dich denn da beobachtet?
Mist, jetzt sagst du solche schönen Sachen, ja, die es mir unmöglich machen, meinen Fail rauszuschneiden, ohne dass man merkt, dass was passiert.
Nein, du schneidest hier nichts raus. Wir sind ja transparente Podcast. Du probierst es jetzt nochmal und versuchst nicht drüber nachzudenken. In 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, bei dem das Ich groß und das Ego klein geschrieben wird. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche wie immer mit
Oliver Wnuck. Hallo, hallo.
Hallöchen, na. Das war jetzt wirklich ein bisschen wie Regiearbeit. Hast du schon mal Regie geführt?
Ja, ich habe schon Regie geführt, ja. Aber jetzt nicht bei, doch bei einem, ich habe mal für Revolverheld einen Videoclip gemacht für Johannes Strate, für sein Solo-Album. Und, cool. Und ich führe, teilweise führt man auch beim Film Regie, auch wenn man einen Regisseur hat, weil man es dann halt dann lieber selber macht. Das passiert auch öfters, aber Theater mache ich gerade mit Jugendlichen in Konstanz. Da arbeite ich gerade über ein Jahr mit Jugendlichen zusammen und interessiere mich für deren Geschichte und für deren Probleme und wir reden über ihre Ängste, über ihre Sorgen, über ihre Zukunftsvision, über ihre Werte ganz viel. Und daraus schreibe ich ein Theaterstück, das von der Bodensee-Philharmonie sozusagen mit vertont wird. Und nächsten Oktober 2026 wird das alles aufgeführt. Und sogar die schwedische Königin hat ihr Kommen angekündigt, weil ich Botschafter für ihre Stiftung bin, für die Mentor-Stiftung, die das ganze Projekt organisiert und für die Finanzierung sorgt. Und genau, und führe ich Regie.
Dein Leben ist so viel spannender als meines.
Das ist doch Quatsch.
Doch, auf jeden Fall. Ich hatte mir jetzt das ist jetzt quasi dein Geplänkel. Und ich hatte mir fürs Geplänkel zurechtgelegt, dass ich beim Zahnarzt war.
Ja, das ist doch auch toll. Schau mal, jetzt hast du wieder gesunde Zähne, dein Mundgeruch ist weg. Ist doch super.
Ja, also ne, du musst demnächst nicht mehr ganz so viel Abstand zu mir halten.
Und auch schon allein deswegen werden dann auch ganz spannende Sachen wieder in deinem Leben passieren, die jetzt halt eben ausgeblieben sind. Deswegen, ich finde es ganz toll, dass du dich um dich kümmerst.
Willst du mich trotzdem irgendwann auch mal der schwedischen Königin vorstellen?
Wir müssen jetzt nicht gleich übertreiben, Tobias. Ein Schritt nach dem anderen.
Also erst deine Eltern, dann die schwedische Königin.
Genau, meine Eltern. Warum? Weil ich dich in der letzten Folge zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Und diese Einladung in der Zwischenzeit auch noch nicht zurückgenommen habe.
Sehr gut, sehr gut. Dabei ist ja eine Woche vergangen seitdem. Da hätte ja vieles gedanklich bei dir ablaufen können. Aber nein.
Ich hoffe halt, dass bei dir einiges gedanklich abgelaufen ist und du dir schon Gedanken über mein Geburtstagsgeschenk gemacht hast. Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte nur sagen, ich habe nicht allzu viel Platz in meiner Wohnung. Also es sollte nicht zu groß sein. Dafür darf es gerne wertvoll sein.
Ein Ölgemälde
von meinem Ohr.
Von deinem Ohr, genau. Stimmt. Ja. Irgendwas in der Art findet sich auf jeden Fall.
Sehr gut.
Naja, ich war jedenfalls beim Zahnarzt, das wollte ich noch erzählen. Ich habe mal wieder eine professionelle Zahnreinigung gemacht. Es war sehr schmerzhaft.
Ja, warum war es schmerzhaft? Weil du so lange nicht mehr da warst.
Da gebe ich dir Vollkommen recht. Nutzt du eigentlich Zahnzwischenraumbürsten und Zahnseide?
Nein,
und
aber
so
weißt du, was ich mir gerade gekauft habe? Und ehrlich gesagt, wann kommt die Folge? Naja, meine Verwandten hören das eh nicht. Aber das ist einer der Weihnachtsgeschenke. Ich habe ja immer so Weihnachtsgeschenke, die ich dann gleich mehreren Leuten schenke. Und ich habe so ein Ding gefunden, also Akku betrieben, also mit kann man aufladen. Mhm. Und das ist so ein Wasserstrahl-Ding, also so ein Massageding für die Zahnzwischenräume, die sozusagen den Dreck so wegspült.
Und das ist gut?
Ich finde es ziemlich cool. Also es ist ziemlich hart, okay. Also es fängt dann auch an zu bluten und so, wenn man irgendwie falsch zielt. Und man darf auch nicht, man muss den Mund zulassen, sonst kannst du gleich die Spiegel nochmal alle sauber wischen. Aber ich
nicht in die Nase halten.
Und nicht und untenrum sollte man es auch nicht verwenden. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, finde ich es effektiv. Ja, also ich finde es gut und ich hasse Zahnseide. Also kann ich empfehlen.
Ist gut. Cool, alles klar. Das siehst du, da habe ich jetzt schon aus der Folge was mitgenommen. Mhm. Ich bin tatsächlich auf der Suche nach einer Alternative. Ich will jedenfalls nicht mehr von Zahnärzten, ArzthelferInnen schräg angeguckt und ermahnt werden, wenn ich da auftauche, sondern ich will gerne Vorzeigepatient werden.
Ich werde ja immer ermahnt, weil ich habe ja so viel Stress in meinem Leben und deswegen malme ich wohl nachts und meine Zähne werden immer kleiner. Oh. Also die werden immer, die werden kleiner und ich bin schon beim Zahnschmelz sozusagen.
Und du nimmst keine Knirscherschiene?
Doch, ich habe schon die achte oder so und ich ziehe die halt immer 3 Tage an und dann schmeiße ich sie weg, weil es so weh tut, beziehungsweise mich nervt beim Schlafen. Also ich ziehe die dann nachts halt aus und
das kenne ich von mir.
Super unangenehm, das Ding. Aber irgendwann müssen wahrscheinlich mal auch filmtechnisch einfach mal so Vinyle her oder so, damit ich dann so ein Stefan Raab oder so ein, wie heißt der Fußballtrainer?
Jochen Klopp?
Ja, genau, so ein Kloppgebiss krieg oder so.
Heißt der Jochen Klopp oder Jürgen Klopp?
Jürgen heißt er. Ey, weißt du, was mir neulich passiert ist? Neulich war ich im Hotel und dann bin ich runtergefahren. Und dann war der Aufzug schon voll und ich hatte es eilig und so und wollte so unbedingt und so. Und dann war da so ein netter Herr mit so einer amerikanischen Frau. Und dann denke ich immer so, manchmal denke ich so, das sind Kollegen. Und dann schaue ich die so an und denke, ah, scheiße, ein Schauspieler. Und ich komme auf den Namen nicht. Fuck. Und dann bin ich so rein, hey, hi. Und so und super unangenehm im Aufzug, weil ich nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie geht's und so? Und läuft's gut? Was machst du so? Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie scheiße, nee, bestimmt wohl doch nicht. Und dann war ich unten, stieg aus und dann merke ich so, ah geil, es war Jürgen Klinsmann. Und dann war ich mit Jürgen Klinsmann im Aufzug und dachte, es wäre ein Schauspielerkollege. Naja.
Aber kennen Prominente sich nicht eh grundsätzlich alle untereinander?
Nee, Jürgen Klinsmann nicht, aber die gleiche Nummer ist mir auch schon mal mit Jürgen Trittin in Köln passiert vor vielen, vielen Jahren, wo ich auch schon dachte, es wäre ein Kollege morgens irgendwie so halb verpennt noch so, wo ich so denke, ey, und welches Projekt machst du gerade so? Und wo man dann merkt, ich kenne den doch woanders her.
Ja.
Kenne den doch nur aus dem Fernsehen. Krass.
Bist du eigentlich schon mal in einem Hollywood-Film irgendwann aufgetreten?
Nee.
Also so als
das habe ich.
Hin und wieder wird man als Deutscher dann irgendwie so als Nazi irgendwie gecastet.
Nazi, da bin ich typmäßig, glaube ich, nicht der Richtige. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich so karrieremäßig, ich habe irgendwann mal die Biege gemacht. Ich habe irgendwie, glaube ich, irgendwann mal kapiert, wo ich hingehöre und was so mein Terrain ist. Und ich glaube, mein Terrain ist eben nicht irgendwie, sind keine Streamer und sind keine ausländischen Produktion. Ich war mal in Frankreich auf Castings, weil ich ja französischsprachig auch bin und so und da war das Französisch dann aber auch nicht gut genug am Schluss. Nee, ich bin glaube ich bei ARD und ZDF und manchmal im Kino ganz gut beheimatet. Thema der heutigen Folge ist das Ich. Und zwar deshalb, weil wir in unserem Buch Besser wird's nicht, da gibt es eben ein Kapitel, das heißt das Ich. Und wie es uns manchmal im Wege steht. Und dieser Text, den habe ich geschrieben, das war sozusagen der allererste Text, den ich geschrieben habe, weil die Frankfurter Rundschau, das FR7-Magazin der Frankfurter Rundschau, mich damals gebeten hat, vor vielen, vielen Jahren, einen Text zu schreiben, der anfängt mit dem Titel Ich wäre gern mehr, ... Und da habe ich mir überlegt, was wäre ich denn gerne? Und ich kam irgendwann mal darauf, ich wäre gern mehr, ich. Und dadurch entstand dann dieser Text, also dass ich mir überlegt habe, was ist denn das Ich tatsächlich und was ist der Unterschied zwischen dem Ich und dem Ego und bin ich mein Körper oder bin ich meine Gedanken?
Oh ja.
Und,
darf ich kurz einhaken?
Ja, bitte, unbedingt.
Ich habe, weil das passt jetzt gerade an der Stelle, ich habe, wir hatten länger nicht unsere Kategorie, die kleine Wissensecke. Und ich habe ein paar Fakten zum Ich rausgesucht. Und zwar die, dass die Forschung gar nicht genau beantworten kann, diese Frage beantworten kann, was das Ich genau ist. Also es gibt keine allgemeine Definition dieses Begriffes. Die meisten psychisch gesunden Menschen erleben das Ich als die Steuerzentrale der eigenen Person. Doch die Hirnforschung hat eine solche Stelle in den Hirnarealen nicht ausmachen können und es gilt als höchstwahrscheinlich, dass es keinen fixen Ich-Punkt im Gehirn gibt. Mhm. Es ist vielmehr so, dass verschiedene Hirnregionen miteinander kommunizieren und so das Ich-Bewusstsein entstehen lassen. Wir haben unser so ein alltägliches Gefühl, ich habe ein Gehirn, das ich benutze, aber Wissenschaftler würden das in das Gegenteil umformulieren. Das Gehirn erzeugt ein Ich, weil es eine bestimmte Funktion damit verknüpft. Und ja, es scheint nahezu liegen, dass das Ich einen Überlebensvorteil für die Menschen bietet. Also deswegen leistet sich das Gehirn dieses doch einigermaßen energieintensive Ding namens Ich.
Okay, verstehe. Warte mal. Ich überlege, ob ich es verstanden habe. Das Gehirn produziert also im Grunde genommen eine Illusion, die mir vorgaukelt, dass es sowas gibt wie ein Beobachter.
Genau. Ja, so kann man es sagen, ja. Also
Aber das ist jetzt so negativ ausgedrückt. Also natürlich produziert das Gehirn dieses Bewusstsein. Wer denn sonst? Also es klingt wie so ein Supplement, wie so ein Extra, wie so ein Goodie.
Ja, also der Punkt ist halt, es gibt halt nicht so dieses zentrale Ich, also den einen Ort im Gehirn, der das Ich ist und dann über andere Gehirnregionen irgendwie verfügt oder die verwaltet oder ansteuert oder was weiß ich, sondern das Ich ist nicht so sehr ein klar lokalisierbares Ding im Kopf, sondern eher etwas, was aus dem Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen resultiert. Und also dieses subjektive Gefühl, was wir da haben, ein Ich zu sein, das ist etwas, was das Gehirn auf unterschiedlichen Arten produziert. So, unterschiedliche Arten produziert. Genau. Also das ist das, was die Wissenschaft dazu sagt.
Vielleicht muss man mal davon aus, also was ist denn das Ich nicht? Das Ich ist nicht unser Körper, weil unser Körper verändert ja seine Struktur, da haben wir letztes Mal drüber geredet, ist manchmal dicker, manchmal dünner. Wenn ein 7,5-Tonner über meinen Fuß fährt und der Fuß ist weg, dann bin ja nicht ich ohne Fuß, sondern es bin ja immer noch ich als Ganzes, ja.
Interessanterweise ist es so, man hat an Gehirnuntersuchungen oder bei Gehirnuntersuchungen festgestellt, dass wenn Menschen das Wort Ich denken, dass dann die Teile im Gehirn besonders aktiv werden, die für die Körpersteuerung zuständig sind. Mhm. Also irgendeinen Link scheint es da durchaus zu geben zwischen Ich-Gefühl und Körpergefühl. Auch wenn wir nicht unser Körper in dem eigentlichen Sinn sind, das ist natürlich auch wieder eine philosophische Frage, die man sich da stellen kann.
Naja, klar, du kannst ja schon in deinen Körper spüren. Also du kannst ja jetzt schon sagen, ich spüre jetzt meine Füße. Und dann spürst du deine Füße kribbeln. Also du kannst sozusagen elektrische oder was auch immer, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, irgendwie deine Sensorik ja irgendwie ankurbeln, ja. Aber dennoch würde ich nicht sagen, ich bin mein Körper. Und ich vor allem, und das hat mir teilweise tatsächlich den Arsch gerettet, dass ich kapiert habe, dass ich auch nicht meine Gedanken bin. Also dass man eigentlich nicht verantwortlich sein kann für seine Gedanken, weil die Gedanken kommen, die werden produziert im Gehirn. Das Gehirn ist genauso, das ist dafür da, das wurde dafür geschaffen, genauso wie der Darm für die Verarbeitung und der Magen für die Verarbeitung von Nahrung verantwortlich ist oder die Hände, die Finger dafür da sind zu greifen, so ist halt das Hirn dafür da, Gedanken zu produzieren, unter anderem. Also bin ich auch nicht meine Gedanken, sondern ich habe da diese Maschine im Kopf und Gedanken kommen und gehen. Oft kommen auch dieselben Gedanken. Man wiederholt seine Gedanken ganz oft. Man hat ein gewisses Gedankenmuster, was sich immer wieder wiederholt. Wenn man schläft oder träumt, dann hat man eh so oder so gar keinen Einfluss drauf, sondern dann passiert das alles unterbewusst. Also ich bin auch nicht meine Gedanken. Gedanken sind frei, wie Reinhard May schon so schön gesungen hat, und die kommen und gehen, wie sie eben gerade wollen. Also was ist dann das Ich?
Naja, ich würde es vielleicht, ich würde da eine Körperanalogie zu aufmachen. Also wenn man jetzt sagt, ich bin nicht meine Gedanken, das ist genau das Gleiche wie zu sagen, meine Finger sind nicht mein Körper. Also die Finger sind nicht der Körper insgesamt, aber sind ein Teil davon. Und so würde ich dann die Gedanken auch als einen Teil des Ichs begreifen,
echt?
Aber nicht als etwas, was das Ich in seiner Gesamtheit ausmacht, sondern das Ich besteht aus verschiedenen Verästelungen.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Und dann sagst du mir, geht's gut. Wer sagt das denn? Also da muss es ja zwei Teile geben in dir. Und zwar der eine, der sich so fühlt, gut fühlt, und der andere, der beobachtet, dass der andere Teil gut fühlt.
Ja.
Richtig?
Ja. So kann man das in Sprache fassen, ja, um das zu veranschaulichen. Aber das ist natürlich immer eine starke Vereinfachung innerer Vorgänge. Also sich selber sozusagen innerlich aufzuteilen in einen Beobachter und in ein Phänomen sozusagen. Also das Phänomen ist in dem Fall das Gefühl, und das Ich ist sozusagen, was dieses Gefühl in einem selbst beobachtet. Das ist für mich eher so eine Art sprachliches Hilfsmittel und beschreibt nicht so sehr adäquat, was tatsächlich in einem abläuft.
Ich glaube, da trennen sich wieder unsere, weil ich habe ja schon mitgekriegt, dass du ja dich so ein bisschen Antipathien hast gegen so ein, wie sagt man, leicht, wie nennt man das?
Gegen Spiritualität.
Ja, also so ein spirituelles Denken oder so, ne? Weil für mich Ich oder so ist für mich schon, das kommt so aus einer inneren Stille heraus, aus so einem inneren, einem inneren tiefen Gefühl für sich selbst, oder es kommt aus so einem Licht heraus, oder manche nennen es Leere, Stille, Licht, Geist. Und da sehe ich eher so mein Ich gar nicht so in diesem Weltlichen, im Körperlichen, im Lokalisierbaren, sondern eher in so einem transzendenten Gefühl, so ein bisschen, ne? So eine Energie, die einen umgibt, die einen oder einen in einem ist, die man ausstrahlen kann auch tatsächlich. Manchmal ist das Licht mehr da, manchmal nicht. Dann hört man, oh, du strahlst aber heute ganz schön, oh, du siehst aber gut aus. Dann ist das, hat das für mich so ein bisschen, wenn man die innere Lampe anschaltet oder so, ne? Oder wenn die an ist.
Ja, also das kann man jetzt natürlich einerseits so als Metapher interpretieren, was du da sagst, oder man kann es wörtlich interpretieren. So. Also ist jetzt, ist das Ich etwas, was wirklich transzendental für dich ist? Also heißt das also auch, dass Ich ist nicht an den Körper gebunden?
Doch.
Also ich lese das jetzt sehr als Metapher, was du da sagst, und nicht so sehr als eine Art tatsächliche Beschreibung der objektiven Realität.
Ich glaube, für mich ist das Ich tatsächlich sowas wie so eine Energie, ne? Das, wenn ich zum Beispiel manchmal, man hat ja immer während, also immer wieder so bestimmte Sorgen, oder ich bin ja Hypochonder oder sowas, ne? Zum Beispiel jetzt also nehmen wir das mal als Beispiel. Ich bin ja so ein Hypochonder, was aber bedeutet, dass ich manchmal, wenn ich zum Beispiel, ich reise ja wahnsinnig viel und bin ja immer in fremden Orten, und wenn ich zum Beispiel jetzt Auftritte habe oder so, dann habe ich oft Angst davor, krank zu werden. Oder ich weiß halt, mein Terminkalender lässt jetzt keine Krippe zu oder sowas. Oder ist so voll, das wäre jetzt eine mittlere Katastrophe. Und
das hast du auch in Bezug auf unsere Tour, ja?
Natürlich, das oder so, ja. Aber und dann denke ich dann so, wenn ich dann wieder diese Ängste habe oder irgendwelche Sachen habe, dann hilft es mir, wenn ich den Gedanken wie auf ein Tablett nehme und mir den von allen Seiten anschaue und sage, guck mal, jetzt denkst du schon wieder diese Scheiße. Jetzt versuchst du schon wieder, dich fertig zu machen. Und dann nehme ich diesem Gedanken oder dem Ego die Kraft. Weil der Schmerzkörper, so wird es, also Eckhart Tolle nennt es zum Beispiel den Schmerzkörper, der von klein auf immer genährt werden will, der also eine kleine Figur in dir, die sozusagen, die dich versucht, immer schlecht zu reden. Die sagt, jetzt kannst du dir ja wieder diese Sorgen machen, jetzt kannst du darüber skeptisch sein, vielleicht passiert ja dies, vielleicht passiert ja das. Also dieser, wo wir alle wissen, es gibt so einen Knopf, den wir andrücken können, wo wir innerhalb von wenigen Sekunden erwirken können, dass es uns schlecht geht. Wir wissen überall, wo dieser Knopf ist, wir wissen aber nicht, wo dieser Ausknopf ist. Und wenn das Ding einmal Fahrt aufgenommen hat und der Motor rollt und die Maschine oder die Lokomotive ins Rollen kommt, dann ist die ganz schwer aufzuhalten. Und mir hilft dann immer, wenn ich sozusagen diesen Gedanken oder dieses Gefühl, was ich habe, aufs Tablett nehme und es von allen Seiten angucke und versuche auszulachen und sage, schau mal, jetzt hat dein Kopf wieder diesen Gedanken produziert. Mhm. Und da stehe ich dann sozusagen drüber. Und das hat, glaube ich, was mit dem Ich zu tun. Also, dass ich wie so ein was Übergeordnetes einschalte. So. Das,
wenn es hilft, ist ja gut. Also für mich ist das, fällt das jetzt unter Strategien, um das Leben besser bewältigen zu können. Und da kann man sich natürlich.
Aber ich meine nur, da bin ich mit so einer Methode, habe ich das Gefühl, bin ich näher an mir, an meiner eigentlichen Essenz dran, als wenn ich meinem Hirn sozusagen die überlasse, in seinen Mustern zu arbeiten. Und deswegen bin ich nicht meine Gedanken, sondern das Ich ist im Grunde genommen, das, was dahinter ist.
Okay, also zu sagen, dass man nicht seine eigenen Gedanken ist, das kann ja auch durchaus hilfreich sein. Also da gibt es ja auch dieses Bild des Himmels, also man selber ist der Himmel und die Gedanken sind Wolken, die an diesem Himmel entlang ziehen oder.
Und dahinter ist immer die Sonne. Also hinter jedem Gedankenwolken steckt, aber dann kommt dann irgendwie die Sonne wieder zum Vorschein.
Genau. Aber das fällt für mich alles unter Metaphorik oder Symbolik, die hilfreich sein kann, um mit dem eigenen Leben besser zurechtzukommen. Und von daher finde ich das alles sehr legitim. So, aber ich sehe dahinter halt auch einfach schlicht eine Strategie und nicht so sehr eine Welterklärung oder so.
Naja, doch, also wenn du dann weitergehst und sagst, also wenn du dieses Bewusstsein, also ich bin ja nicht so wirklich esoterisch, aber oder ja.
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Und ich finde, es ist auch keine Schande, dass es so ist.
Also zumindest dachte ich immer, dass ich es nicht bin. Aber ja, keine Ahnung, aber ist ja auch wurscht, aber es ist.
Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Nein, es ist nicht schlimm. Aber es ist, ich glaube schon, wenn du versuchst, an die Essenz zu kommen, also wenn du akzeptierst, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin diese Kraft dahinter, dann kommst du natürlich auch viel besser zueinander. Also dann hat es was Friedliches und dann vielleicht, wenn man das Ego mehr im Griff hat, weil die Gedanken oder das, dann glaube ich, kann man mehr connecten mit anderen Leuten, als wenn man eben so sehr mit sich und seinen Gedanken und seinen Bedürfnissen beschäftigt ist, sondern wenn man versucht, irgendwie einen Abstand zu seinen Gedanken zu kreieren und zu sagen, ich stehe dahinter und dann fällt es auch leichter, auf andere zuzugehen, weil dann die Bedürfnisse und das Ego eben nicht so im Vordergrund stehen.
Ja, gut. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Also manche Herangehensweisen funktionieren für manche besser als für andere. Also ich selber auf mich bezogen, ich arbeite auch immer sehr viel an mir und habe da aber einen ganz radikal pragmatischen Ansatz. Also ich implementiere neue Verhaltensweisen in mein Leben und gucke, ob die funktionieren. Und wenn die funktionieren und ich glücklicher bin und meine Umgebung dann auch dadurch glücklicher ist, dann behalte ich die. Und wenn die nicht funktionieren, werfe ich sie wieder raus. Es gibt doch diesen Begriff Microhabit. Also winzige Veränderungen, die man im eigenen Leben implementiert, können große Auswirkungen haben.
Aber hat es was mit dem Ich zu tun oder mit dem Ich-Gefühl oder hat es einfach was damit zu tun, dass du dein Leben anders organisierst?
Es hat ja alles letzten Endes miteinander zu tun. Also wenn jemand das Gefühl hat, ich bin unglücklich oder mein Leben läuft nicht so ab, wie ich mir das vorstelle, dann könnte man ja den Weg gehen, ganz viel über sich selber nachzudenken und so das eigene Ich quasi umzuformen, indem man sich selber bis zum Geht nicht mehr analysiert und die eigenen Beweggründe hinterfragt und mit der Hoffnung, dass man dann irgendwann vielleicht bei einer gesünderen Art das Leben zu führen ankommt. Oder man kann den Umweg über eigene Verhaltensweisen gehen und die entsprechend anpassen. Und die Folge daraus ist, dass man dann auf diesem Weg eventuell glücklicher, reflektierter und ein besserer Ehemann oder was auch immer wird.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich glaube, das Ich hat gar keine Bedürfnisse. Also für mich, das Ich ist, wenn ich kurz vor einem... Schau mal, jetzt habe ich gerade nichts gesagt. Warum? Ich habe nichts gesagt, um mir eine Stille zu geben und warte darauf, dass das Richtige kommt, was ich sagen will. Oder ich, wenn ich kurz vorm Auftritt, oder wenn ich zum Beispiel beim Set, ja, wenn ich am Set mich verspreche, am Text oder so, ne, und ich verspreche mich, dann sage ich, okay, warte mal kurz, dann lege ich meine Hand auf meine Brust, atme tief ein und aus und setze dann nochmal an. Das heißt, ich verbinde mich mit meinem Körper und mein Körper verbindet sich mit meinem Geist und mein Geist wird ruhig und ich schwöre dir, ich mache im nächsten Take keinen Fehler mehr. Oder wenn ich kurz bevor man eine gute Idee hat, ist immer ein Moment der Stille. Kurz bevor man einen guten Gedanken hat, ist ein Moment der Stille. Kurz bevor ich auftrete, Bühnenauftritt habe, höre ich nochmal meinen Herzschlag und wie der irgendwie gerade durchtreten auf 180 ist und so. Und dann trete ich auf die Bühne und kurz bevor ich sage, guten Abend, meine Damen und Herren, ist so ein kurzer Moment der Verbindung mit mir selbst. Und das ist das Ich. Und das Ich hat kein Bedürfnis, sondern das Ich ist wie das Zentrum von allem. Und das hat keinen Wunsch von Ausdruck, sondern es ist wie... Das ist wie eine Leere, wie der Akku von mir aus. Das ist wie irgendwie, das Zentrum. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, ja.
Die Quelle, wie die Quelle, die Quelle, ja. Vielleicht die Quelle für Inspiration, die Quelle für Ideen, für Entwicklung, für jedes Gefühl, was kommt. Also wenn ich irgendwie liebe, wenn ich mein Kind in den Arm nehme, dann kommt es da raus. Aus was Unerschöpflichem. So, das klingt jetzt sehr, aber so, weißt du, es ist was Unerschöpfliches. Es ist sowas, bis man stirbt und vielleicht auch darüber hinaus.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt, den ich noch nicht so richtig durchschaut habe. Ist das eine Metapher?
Nein, gar nicht.
Oder ist das, okay.
Das ist keine Metapher, das ist ganz, ganz handfest. Das ist ganz, also woher kommen denn deine Ideen für deine Strichmännchen und deine Komik? Natürlich ist es Technik, natürlich ist es antrainierte Muster, die man auch, wie funktioniert Komik, wie muss ich das zeichnen oder so. Aber wenn du eine Idee hast für einen Comic oder für eine Situation oder du denkst so drüber nach, wie kann ich jetzt das Lebensgefühl, diese politische Situation oder was auch immer du übersetzen willst in deine Kunstsprache. Und in diesem Prozess, da irgendwann... Gibt es da nicht einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist es da? Und das, dieser Punkt, das ist das Ich.
Ja, da kommt wieder mein Pragmatismus zum Tragen. Du sagst gerade, du verbindest dich mit dir selbst oder du wirst einen Moment still und gehst dann in Verbindung mit dir selbst und dann lieferst du so. Ne, dann machst du keinen Fehler. Ich sage, wenn ich eine Idee brauche, dann gehe ich spazieren.
Ja, aber was passiert denn da? Was passiert denn da, wenn du spazieren gehst?
Weil ich weiß, dass das die, weil ich weiß, dass es die Gehirnaktivität anregt. Was da passiert, das ist, ganz ehrlich, was passiert in deinem Laptop, wenn du den anschaltest? Du weißt es, also das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie diese Dinge funktionieren. Wir wissen nicht, wie wir haben zwar unser Gehirn und denken mit unserem Gehirn, aber was da genau im Detail im Gehirn abläuft, wenn wir denken, darauf haben wir im Großen und Ganzen keinen Zugriff. Das wissen wir schlicht und einfach nicht.
Bist du gottlos? Aber was, schau mal, was ist denn?
Ja, ich bin gottlos.
Was
ja,
ist stimmt, denn Inspiration ja. oder Intuition? Wo kommt denn das her? Was ist denn für dich Intuition?
Intuition ist eine Mustererkennung, würde ich sagen.
Kannst du deiner Intuition und kannst du der vertrauen? Hast du eine Intuition?
Nicht immer.
Aber hast du eine Intuition zum Beispiel? Ich auch nicht. Also ich bin zum Beispiel, meine Intuition ist vor der Kamera oder auf der Bühne habe ich eine hundertprozentige Intuition. Ich traue mich da Sachen, die ich mich sonst überhaupt nie getraue. Also selbst wenn die Uhr, wenn schon das Licht weg ist und wir wissen, wir haben jetzt nur noch den einen Take und so. Und wenn mir in dem Moment aber was einfällt, wo ich sage, das sind ja Millisekunden oder Sekunden, wo ich dann entscheide und jetzt mache ich was komplett anderes und ich weiß, das könnte jetzt 50 Leute entnerven, weil wir es gleich nochmal machen müssen. Mhm. Aber ich mache es dann trotzdem, weil ich weiß, meine Intuition, das ist richtig. Und es ist.
Ja, weil du Profi bist.
Ja, aber weil in meinem Privatleben habe ich diese Intuition nicht. Also ich kann mir vor der Kamera.
Da bist du Laie.
Ja, vor der Kamera und auf der Bühne kann ich mir mehr vertrauen und bin mehr mit mir verbunden als in privaten Situationen.
So ist das übrigens auch bei Schachprofis. Da gibt es auch schöne Untersuchungen, dass die meistens gar nicht so genau wissen, warum die bestimmte Züge im Schachspiel ziehen, sondern die haben so viele Spiele hinter sich, dass das Gehirn unendlich viele Muster abgespeichert hat. Und manche Züge fühlen sich für diese Menschen dann einfach richtig an.
Ja, aber das ist mir zu, ja, das könnte ich jetzt bei meiner Schauspielerei auch sagen. Ich bin auch schon, weiß nicht, 2000 Drehtage gehabt oder so. Dann könnte ich auch sagen, ich habe das schon alles durchgespielt oder so. Aber das ist mir zu, das ist mir zu begrenzt. Weil dann müsste ich ja auch sagen, dass die Intuition oder die Inspiration da irgendwo seine Grenzen hat und die Grenzen liegen an der Summe meiner Erfahrungen. Das finde ich aber, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es schon wie so ein Kraftzentrum in einem selbst gibt, was einem dient, wenn man es anzapft. Und das ist das, und ich glaube, dass das viel mit dem Ich zu tun hat.
Ja. Ja, ist ja auch okay, wenn du das glaubst. Also
danke.
Also ich glaube, dass ich mit meiner Haltung dazu eher in der Minderheit bin, um ehrlich zu sein. Also dass die meisten dann doch eher dir in dem Punkt recht geben würden. Und ja, so ist das.
Aber für dich gibt es gar kein übergeordnetes Ich.
Nee. Nee, ich bin letzten Endes, es gibt so einen Philosophen, der Name fällt mir gerade nicht ein, aber der hat so ein schönes Beispiel oder so ein schönes Bild gebracht, dass das Meer produziert Wellen und das Universum produziert Menschen. Und ich bin quasi wie so eine, um da jetzt mal in einer Metapher zu sprechen, wie so eine Welle im Meer. Ich bin für eine gewisse Zeit lang da, ich verändere meine Form und irgendwann bin ich wieder weg und bin wieder Teil des großen Ganzen. Das heißt, ich bin mehr Phänomen als Subjekt. Und das, was ich als subjektiv bei mir empfinde, ist im Prinzip nicht mehr als das, ein Empfinden. Am Ende bin ich ein Zusammenspiel verschiedener Synapsen und verschiedener Gehirnareale, das sich einbildet, mehr als das zu sein.
Und wie findest du das?
Ich find's gut.
Das findest du gut?
Ja, doch, ja. Ich bin eigentlich sehr mit mir im Rein, in dem Punkt mit mir im Rein, dass ich da eine sehr nüchterne Sichtweise habe.
Okay. Wenn du mich in den Arm nimmst, ja, Und, und wenn du das vergleichst, wenn du dein Kind in den Arm nimmst, da gibt es ja einen großen Unterschied.
Ja.
Und dieses Gefühl, dieser Unterschied, wo kommt es her? Ist es eine Einbildung deiner Synapsen?
Einbildung, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen salopp gesagt, ne? Das ist.
Also, woher kommt dieses Gefühl? Woher kommt dieses
Gefühl? Es ist nicht insofern eine Einbildung in dem Sinne, dass es fake ist, sondern in dem Sinne, dass es sich, dass sozusagen meine, die subjektive Realität was extrem anderes ist als die objektiv beobachtbaren Phänomene. So. Warum ich bei meinem Kind ein anderes Gefühl habe als bei dir, das erkläre ich natürlich lieber mit den Worten, weil ich mein Kind liebe.
Ja, aber wo kommt diese Liebe her? Also was ist das? Also wo dockt die an? Wo ist dieses große, essentielle Gefühl? Wo hat es seinen Ursprung?
Es ist ein evolutionärer Vorteil. Aber das heißt ja nicht, dass ich wie so ein Roboter durchs Leben laufe und die ganze Zeit alles nur so betrachte. Natürlich betrachte ich mich selber und mein Leben und so meinen ganzen Alltag nicht die ganze Zeit durch so eine super nüchterne, wissenschaftlich aufgeladene Brille. Das mache ich nur dann, wenn ich in einer Podcast-Folge analytisch darauf blicke. Das ist ja gerade, es ist ja gerade eine Brille, die ich mir aufziehe, die analytische Brille. So funktionieren Menschen im Alltag aber nicht. Würde ich das natürlich auch in ganz andere Worte kleiden. Was auch okay ist. Also für mich ist das jetzt kein wirklicher Widerspruch. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Also ich bin ja nicht unglücklich.
Du bist nicht gläubig, gell?
Nee, gar nicht. Aber seit der Grundschule auch schon nicht, tatsächlich. Also es gibt, ich kann mich tatsächlich noch an den Moment erinnern, wie mir das irgendwie so wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Also ich bin wirklich in der Grundschule über den Schulhof gelaufen. Und plötzlich wurde mir so von einem Moment auf den anderen klar, ich glaube, Gott gibt's gar nicht. So wie, ich glaube, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht.
Was?
Und seitdem ist es nie wiedergekommen.
Bist du, weil über den Glauben möchte ich gerne gesondert nochmal mich mit dir unterhalten, aber bist du denn, meditierst du oder sowas?
Ich habe mal eine Meditations-App ausprobiert.
Okay, und da geht's ja auch darum, dass man nicht denkt, ne? Hat's geklappt?
Das kann ich gut.
Das kannst du gut?
Das kann ich sehr gut.
Und hast du das Gefühl, du bist dann näher dran an deinem Ich?
Nee, kleiner Transparenzhinweis, wir hatten diese Ich-Folge schon mal versucht aufzunehmen. Wir sind schon mal
gescheitert an der Folge, an dem Thema.
Naja gut, aber ganz ehrlich, ist das nicht auch ein bisschen viel verlangt? Also das in so einer Folge auf den Punkt zu bringen. Also
aber ich finde es halt so spannend, ne, dass man immer sagt, ich bin so und so, ich bin das und das. Ich ist ja ein Wort, was wir wahrscheinlich am meisten benutzen in unserer Alltagssprache. Und wenn wir dann aber darüber reden wollen, was dieses Ich ist, dann kommen verschiedene Meinungen zutage. Und wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Der eine sagt irgendwie, ist es denn wichtig, sich überhaupt darüber zu unterhalten, warum soll ich mir das jetzt anhören, warum soll ich mir das jetzt geben? Aber ich glaube schon, dass es nicht so ganz unwesentlich ist, zu wissen, was das Ich für einen bedeutet, weil gerade dann, wenn man es ja so tausendfach am Tag benutzt und sich einbildet, zu wissen, was man ist, was man will, was man möchte, wonach man sich sehnt, aber noch gar nicht so richtig weiß, stimmt es überhaupt? Ist das Ich das, was ich davon halte, also was ich darüber denke? Ist auch echt wirklich ein schwieriges Thema, um es nach eineinhalb Glas Wein zu führen, merke ich gerade. Schon relativ spät am Abend.
Naja, also ich finde, um noch ein paar Mal ich zu sagen, oder ich glaube, wir führen als Menschen und als Gesellschaft jeden Tag halt so eine Art Theaterstück miteinander auf, wo wir uns auf Konzepte berufen, und nach Grundsätzen handeln, die menschengemacht und von Menschen ausgedacht sind. Also es gibt insofern gar nicht so richtig die Möglichkeit, zu einem wirklich authentischen Selbst durchzudringen, sondern es ist einfach alles kulturell aufgeladen und mit erfundenen Konzepten strukturiert. Ja. Und ich habe gelernt, das zu genießen. Ich finde das schön, dass das so ist. Und ich finde, sich zwischendurch zu vergegenwärtigen, dass man letzten Endes nur ein Stück, woraus besteht das Gehirn? Das besteht aus relativ viel Cholesterin, glaube ich. Dass wir so ein großer Klumpen Cholesterin sind, in dem verschiedene Synapsen mit elektrischen Impulsen miteinander kommunizieren. Ich finde, dieser Gedanke, der ist manchmal ganz gut, um sich zu erden und so ein bisschen Demut, eine etwas demütigere Haltung zum Leben einzunehmen.
Nein, aber das kann ich nicht akzeptieren. Also dafür war ich auch viel zu schlecht im Bio-LK. Aber es gibt ja schon einen Unterschied zwischen dem Bewusstsein, vielleicht dem Ich und dem Ego. Also da gibt es ja da auch nochmal, da würde mich auch interessieren, was du davon, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt als Beispiel, es gibt eine Situation zwischen einem Paar und die streiten sich wegen irgendeiner Kleinigkeit. Bring mal Müll runter, ich bin doch gerade am Computer, ich mache gerade was Wichtiges. Ja, und mache ich nichts Wichtiges? Mhm. Bring mal. Und plötzlich streiten die und innerhalb von 3 Minuten wird die ganze komplette Beziehung wegen einem totalen Blödsinn in Frage gestellt. Du machst immer dies, du machst immer das. Und dann, dann heult einer und so. Und dann eine Stunde später sitzen die zusammen und denken, ey, sag mal, was war das denn? Wie konnte das denn so weit kommen? Wie konnten wir denn so reden? Und ich glaube, das ist der Moment, wo die Egos sozusagen erwacht sind, weil den Müll rausbringen, wenn ich gerade was Besseres zu tun habe, dann ist das wie so ein Kampf ums Überleben. Da geht es um den Kampf, wer hat Recht. Dann kommt dann der Kampf ums Überleben. Dann erwachen die Egos und dann streiten die Egos miteinander, was mit den eigentlichen Menschen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und deswegen sagen die am Schluss, ich weiß gar nicht, wie es so weit kommen konnte, weil die da keinen Einfluss drauf hatten. Ja? Und da gibt es also etwas in einem, was sozusagen übernimmt und um sein Recht kämpft. Mhm. Und weil irgendwas gegen die Werte, gegen die eigenen Werte verstoßen wird. Und dann kommt kommt das Blut in Wallung und fängt man an zu schwitzen. Dann hat man das Gefühl, der Hals schnürt sich zu, weil es eine Wertediskrepanz gibt plötzlich und irgendjemand was torpediert. Und plötzlich wacht in einem was auf, was ungerecht wird, laut wird, rumschreit. Und wo man dann sich selbst auch teilweise beobachtet und denkt, alter Schwede, warum drehe ich denn gerade so durch? Und in dem Moment, wo das passiert, das passiert mir auch manchmal und ganz selten, aber in dem Moment, wo ich dann plötzlich anfange, laut zu werden, beobachte ich mich selbst und denke, alter, hör auf damit. Was machst du da gerade? Ist ja schrecklich. Benimm dich nicht so. Du wirst dich gleich schämen. Gleich wirst du dich entschuldigen. Und trotzdem mache ich das. Mhm. Also irgendwas in mir übernimmt da. Kennst du das?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja auch da sind ja dann auch wie so zwei Menschen in einer Brust, ne? Also und da ist dann auch sozusagen das Ich, das gute Ich, das mich dabei beobachtet, wie ich gerade am Durchdrehen bin, wie ich ungerecht werde, wie ich Vorwürfe mache, wie ich um mein Recht kämpfe, völlig albern, anstatt zu sagen, und so habe ich es ja gelernt, okay, lass uns mal ruhig über die Sache nachdenken. Und irgendwas, und da gibt es ja dann einen Beobachter. Und den kann ich nicht nur mit Synapsen und Hormonen oder irgendwas begründen, sondern ich glaube, da ist dann irgendwie noch was, so eine größere Energie da. Nein? Ja.
Also ich glaube, dass es durchaus hilfreich sein kann, so über diese Phänomene nachzudenken. Also vor allem, wenn es dann vielleicht dazu führt, dass man sich dann in anderen Situationen nicht mehr so sich selber ausgeliefert fühlt. So. Daraus würde ich jetzt nicht unbedingt den Schluss ziehen, dass es da ein authentisches Ich gibt und dass es da darüber hinaus noch etwas anderes gibt, das manchmal sozusagen dem authentischen Ich die Steuerung entreißt und stattdessen übernimmt.
Glaube ich schon.
Also
das, genau das, ja, also okay. ich das ist das, was ich erlebe. Ich finde es auch zum Beispiel faszinierend, wenn ich auf der Bühne stehe manchmal oder vor der Kamera und dann gibt es sowas wie einen Flow. Also wo ich sage, ich bin im Flow und dann denkst du, also du spielst eine Vorstellung, also und die Leute lachen zum Beispiel, ne? Und du bist so im Flow, du bist so voll drin und dann spielst du genau den gleichen Text am nächsten Abend und keiner lacht. Und du weißt es aber schon in den ersten 5 Sekunden, weißt du, das wird heute nichts. Und du spielst den gleichen Text mit der gleichen Art und du merkst, es passiert aber nichts. Und das liegt aber daran, weil ich mich selbst beobachte in dem Moment. Ich gucke mir selber beim Spielen zu. Ich denke nach, oh, schau mal, der da unten, der rechts, der mit der grünen Jacke, der hat schon schläfrige Augen, ah, der pennt bestimmt gleich ein. Oh, warum hustet die da hinten immer? Und da hinten ist auch unruhig. Und dann passieren so Parallelprozesse. Und der Beobachter wird eingeschaltet und so. Und da gibt es dann schon wie so 2 Menschen in mir.
Aha,
der eine, der agiert und der andere, der das alles beobachtet, wie von außen. Und das hat dann, ja, weiß ich nicht, das hat schon irgendwie was mit dem wahren Ich zu tun, das dann dahinter steht.
Ja, also ich finde jetzt, also nichts von dem, was du sagst und von dem, was ich sage, widerspricht sich so wirklich. Also,
also was ist denn jetzt das Ich?
Ja, jetzt habe ich gerade in der Wissensecke vorgelesen. Ich glaube, man kann sich vor diesem Thema halt von zwei Positionen aus annähern. Man kann sich von so einer wissenschaftlichen Position aus annähern oder man kann sich von der Position eines Lebewesens annähern, das ein Ich besitzt, offenbar, und was mit diesem Ich irgendwie umgehen muss, solange es auf dieser Erde lebt, so. Und da ist es dann, ja, wie ich schon sage, also durchaus hilfreich, das Ich halt eben so als so eine Art Himmel zu begreifen, vor dem verschiedene Gedanken wie Wolken sich bewegen.
Und was sind dann die Wolken? Was sind die Wolken?
Die Wolken sind in diesem Bild die Gedanken.
Also ich bin der Himmel und die Wolken sind die Gedanken, die da durchziehen.
Genau.
Das ist doch schön.
Also und, aber das ist
esoterisch für dich.
Würde ich als
für deine Verhältnisse.
Es ist eine Metapher. Es ist ein Symbol beziehungsweise eine Metapher und diese Sichtweise kann hilfreich sein, um vielleicht sich nicht so sehr in den eigenen Gedanken zu verstricken, sondern vielleicht ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen.
Aber es gefällt mir total gut, was du sagst mit den. Jetzt habe ich beim ersten Mal habe ich nicht richtig zugehört, weil ich so mit meinem Ich beschäftigt war. Meine Oma wird am 28. Februar 100. Und die lebt seit geraumer Zeit im Altersheim, weil sie sich nicht mehr selbst versorgen kann. Und die ist körperlich total fit, also 100 Jahre fit sozusagen. Und hat aber eine krasse Demenz. Und und wo ist denn deren Ich noch? Also was ist denn, wenn man... Also ich frage mich gerade, was ist denn da noch das Ich? Was bleibt denn von dem Ich noch übrig, wenn man gar keine Erinnerung mehr hat? Und
also wir hatten ja schon mal über Demenz tatsächlich gesprochen.
Aber in einem anderen Zusammenhang. Wir hatten über Demenz gesprochen, über Heimat. Da haben wir darüber gesprochen, dass das Entkrannengewirr im Hirn, wenn das weg ist, also wenn man durch eine Demenz, dann hat man auch keine Sehnsucht mehr nach der Heimat. Und deswegen ist Heimat nur ein Gedanke und Gedanke wird zum Gefühl und Gefühl wird zur Handlung. Darüber haben wir gesprochen.
Ja, aber du hast aber auch gesagt, was bleibt. Also du hast gesagt, dass die Liebe halt am Ende bleibt.
Stimmt.
So, das ist dann in dem Fall das, was von... Ich meine, ich weiß nicht, wie es um deine Oma derzeit bestellt ist, aber wahrscheinlich ist das dann noch von diesem Ich übrig. Nehme ich mal stark an. Also irgendein subjektiver Blick auf die Welt.
Ja, starke Gefühle, ne? Starke Gefühle sind übrig, ja.
Ja. Wobei das ist bei Demenzpatienten ja manchmal auch durchaus sehr negative oder aggressive Gefühle sind. Ich hoffe, das ist bei deiner Oma nicht der Fall.
Naja, aber aus der Angst heraus entstehen die ja dann, ne? Also Angst, ja, also Angst und Liebe, das sind ja die zwei Sachen, also man kann sich ja immer zwischen Angst und Liebe entscheiden, ne? Und aus den beiden Gefühlen entsteht dann jede weitere Handlung oder jedes weitere Gefühl.
Ja, also ich will abschließend sagen, was auch immer das Ich ist und was auch immer mein Ich ist, ich bin auf jeden Fall froh, das mal erlebt haben zu dürfen, ein Ich zu sein und als Ich auf diesem Planeten existieren zu dürfen. Und genieße einfach die Fahrt, solange sie dauert. So würde ich es vielleicht, betrachten.
Schon abgeklärt.
Ja, aber macht ja nichts.
Nö. Ja, absolut. Ja. Hast du viel Angst im Leben?
Nicht so, dass ich die Angst die ganze Zeit so doll spüren würde, aber ich neige doch sehr zu Vermeidungsverhalten. Also, dass bestimmte Dinge, Finanzamt, irgendwie angstbehaftet sind und dass ich das dann halt möglichst lange vor mir herschiebe, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber das ist keine Angst, die es von mir so richtig Besitz ergreift, sondern eher eine Angst, die dazu führt, dass ich bestimmte Dinge zu selten oder zu spät mache. Ja, das ist das Grundproblem in meinem Leben, würde ich sogar sagen. Vermeidungsverhalten.
Okay.
Und du?
Ich habe vier Gefühle von allem, ehrlich gesagt. Also ich bin, auch wenn mir der ein oder andere im Leben wahrscheinlich Gefühlskälte schon mal vorgeworfen hat, aber ich persönlich habe schon das Gefühl, dass ich sehr viele Gefühle habe, ja. Viel aus den Werten heraus. Das kann ich wirklich tatsächlich jedem mal empfehlen. Um das eigene Ich auch zu kapieren, ist Wertearbeit zu machen. Du kannst dir im Internet im Grunde genommen so Wertelisten runterladen. Das sind dann so 100, 150 Werte, wie zum Beispiel Familie, Liebe, Freundschaft, Selbstbestimmung, keine Ahnung, also Werte eben. Und dann streichst du im Grunde genommen immer alle Werte raus, wo du erstmal denkst, das hat mit mir nichts zu tun. Also es ist ein nice to have, aber das macht mich nicht aus. Also du stellst dir eine Situation vor, wann bin ich von innerhalb von einer Sekunde von 0 auf 100 geplatzt? Wann hat es mir die Kehle zugeschnürt? Und immer dann, wenn sowas passiert, ist eine Wertediskrepanz entstanden. Dann hat eben, wie ich vorhin schon sagte, jemand gegen deinen Hauptwert verstoßen. Oder du bist manchmal mit einem alten Freund unterwegs und du spürst so irgendwie, wenn ich nach Hause gehe, fühle ich mich immer komisch. Irgendwie, wir haben uns zwar gut unterhalten, aber es hinterlässt ein komisches Gefühl. Und dann bedeutet das meistens, dass irgendwas gegen deine Werteliste ging. Und wenn du eben sagst, zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt das Gefühl zum Beispiel Ruhe, also den Wert Ruhe, und dann sage ich, okay, Ruhe ist für mich essentiell wichtig. Ich möchte mich aber auch mit Leuten umgeben, die mir Ruhe schenken und denen aber auch meine Ruhe wichtig ist. Und nach diesen Kriterien sondiere ich sozusagen diese Werteliste aus, streiche ich die Werte, bis ich etwa so 20, zwischen 15 und 20 Werte habe, die noch übrig bleiben nach dieser Arbeit. Und ich muss da recht ehrlich sein, weil manchmal bleiben auch Werte übrig, die nicht so sympathisch sind, wie Wohlstand, Kontrolle, sowas. Und dann vergleiche ich diese Werte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ist mir Liebe wichtiger als Familienleben. Ja, was erstmal so quatschmäßig, weil man kann es ja nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt sage, Liebe, Familienleben, was kribbelt da mehr in meinem Körper? Was ist so? Und dann gebe ich dem einen Strich. Und so mache ich sozusagen eine Top 5 aus diesen 15. Und wenn ich diese Top 5 an Werten habe, dann habe ich wie einen Entscheidungshelfer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Job bekomme und dann sage ich, will ich diesen Job annehmen oder nicht, dann gehe ich meine 5 Werte durch. Also ich fantasiere jetzt mal was, hat dieser neue Job was mit Ruhe zu tun? Hat dieser Job was mit Selbstbestimmung zu tun? Hat dieser Job was mit Selbstverwirklichung zu tun? Hat dieser Job was mit Wohlstand zu tun? Und dann sage ich ja, ja, nein, ja, nein. Und wenn ich dann eben Also deswegen 5 ist meine ganz, weil es eine ungerade Zahl ist. Wenn ich dann eben 4:1 habe, dann weiß ich, dass der Job richtig für mich ist. Oder gibt mir meine Freundin Ruhe, gibt mir meine Freundin Selbstbestimmung, gibt mir meine Freundin Raum für Selbstverwirklichung. Und wenn sie das eben nicht tut oder tut, dann weiß ich, da liegt vielleicht der Hund begraben, wenn es eben nicht so gut läuft. Und das ist, finde ich, extrem wichtig. Also so eine, oder eine große Entdeckung für mich in meinem Leben gewesen. Immer wieder so eine Werteliste verändert sich auch immer wieder, wenn mal was Größeres im Leben passiert ist. Ein Schicksalsschlag, eine Trennung, ein Umzug, ein Jobwechsel oder sowas. Also weil das Ich sich ja auch verändert. Und das Leben und die Lebensumstände. Und also das tat mir tatsächlich, also das ist tatsächlich ein Tool, das ich für mich entdeckt habe, was mir hilft, meine Reaktionen, meine Gefühle besser zu begreifen. Und mich und mein Ich einfach auch selber, also besser zu handeln.
Gibt es da irgendwelche Personen, die das entwickelt haben? Also steckt da irgendwie...
Keine Ahnung, also Wertearbeit gibt es bestimmt in jeglicher Form, aber diese Form der Wertearbeit, glaube ich, habe ich selber entwickelt. Ja.
Okay. Ja.
Also ich mache das jetzt zum Beispiel gerade auch mit Jugendlichen und um zu gucken, was sind deren Themen. So, und dann gucke ich, was da rauskommt, und dann kommen ganz tolle Sachen raus. Und dann arbeiten wir da an diesem Kulturprojekt, was ich gerade in Konstanz mache, von dem ich eingangs erzählt habe. Und dann arbeiten wir da Geschichten raus. So, ne? Und das ist ganz, ganz spannend. Also es ist wirklich was jedem, dem ich das erzähle, der findet es interessant und will das dann auch mal ausprobieren, weil die Menschen, von denen ich davon erzähle, die spüren, dass es irgendwas mit ihnen zu tun hat. Und dass es irgendwie was für sie bedeuten könnte. So. Und, ja.
Ich schaue mir das auch mal
unbedingt
an.
Ich schicke dir die Liste.
Ja, mach das. Cool.
Sehr gut.
Sehr cool. Dann können wir vielleicht irgendwann noch mal eine eigene Folge zum Thema Werte
machen. Sehr, sehr gerne.
Das wäre ja mal was. Genau.
So.
Puh, alter Schwede.
Das war viel, das war auch ehrlich gesagt viel, viel wirres Zeug. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer sich da irgendwie was trotzdem rausziehen kann. Also
ich sag dir ganz ehrlich, die Folge wird auf jeden Fall online gehen. Egal, wie ich sie nachher im Schnitt finde. Das, für die Ich-Folge gibt es keinen dritten Versuch. Jetzt müssen die Leute damit leben, mit dem, was wir hier fabriziert haben.
Ja, wir sind natürlich wieder gescheitert an dem Thema und wir haben wieder mit Halbwissen uns profiliert, und natürlich kann man da von Freud bis, ach, keine Ahnung, wie man da alles lesen kann, die sich da schon damit beschäftigt haben, Tausende.
Naja, es war ja in dem Sinne auch nicht Halbwissen, sondern es waren einfach nur, im Prinzip haben wir ja nur unsere eigenen Haltungen dazu ausgetauscht. Ja, wir haben uns ja gar nicht angemaßt, Experten fürs Ich zu sein, sondern einfach nur darüber gesprochen, wie wir das jeweils sehen und empfinden. Und andere werden es dann nochmal ganz anders sehen und empfinden.
Also in unserer Show sind wir auf jeden Fall strukturierter, und auf die möchte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen. Weil es gibt noch Karten, und wir sind ab dem 29. Januar 2026 unterwegs. Und wir haben unsere Buchpremiere von Besser wird's nicht in der Pasinger Fabrik. Und dann gehen wir nach... Am 31.01. sind wir in Hannover im Pavillon, am 1.02. in Hamburg im Zentralkomitee. Das ist eine 14 Uhr Vorstellung, die ist auch schon sehr, sehr gut verkauft, also schnell Tickets kaufen. Am 2.02. in deiner Geburtsstadt in Krefeld in der Kulturfabrik. Am 3.02. sind wir in Darmstadt, da ist mittlerweile auch der Vorverkauf gestartet in der Zentralstation. Am 4.02. in Mannheim, oh Gott, das ist so viel, ey, hoffentlich werden wir nicht krank. Nimm bitte Abstand von deinem Kind, und da lass dich ja nicht anstecken von irgendwie.
Nee, nimm du bitte Abstand von diesem Gedanken.
Ja. Am 5.2. sind wir in Tübingen im Sudhaus, am 6.2. in Singen in der Gems. Und bestimmt auch auf der Leipziger Buchmesse, aber das wird erst im März sein. Wenn es gut läuft, dann vielleicht auch noch öfters woanders. Aber auf jeden Fall jede Woche hier.
Ja, so sieht's aus. Da werden ich und ich demnächst wieder zusammenfinden.
Oh Gott, bitte, bitte nicht, um neue Songs zu singen.
Ja, wir sind immerhin vom selben Stern und alle aus Sternenstaub oder so in der Art.
Jetzt wird es wirklich nicht mehr besser. Also jetzt sollten wir wirklich aufhören. Besser wird's nicht. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.